auf dem Schützenfest. An einem Sonntagmorgen lernte ich Borkendorf von einer neuen Seite kennen. Schuld war mein Wecker. Er war stehen geblieben. Aber das wusste ich noch nicht, als ich aufwachte und mit einem Auge den Zeiger auf der 11 sah. Um 11 sollte mein Dienst beginnen. Ich duschte in weniger als 10 Sekunden, stolperte mit halboffenen Schuhen aus dem Haus und fuhr los. Von meinem Irrtum erfuhr ich erst, als ich auf die Autobahn bog. »Es ist 9 Uhr, die Nachrichten«, sagte der Radiomoderator. Ich ärgerte mich, dass ich auf meinen Wecker reingefallen war. Dann freute ich mich über die gewonnenen Stunden und beschloss, in Borkendorf zu frühstücken. Das hatte ich noch nie getan. Mir fielen auf Anhieb 2 Bäcker ein. Der erste verkaufte kein Frühstück, der zweite hatte geschlossen. Um 9:45 saß ich in der Tankstelle an der Auffahrt zur Umgehungsstraße und sah vom Fenster aus auf die dröge Silhouette der Stadt. Der schmale Schatten des Kirchturms zerfloss lustlos auf einem roten Hausdach. Ich bestellte ein Wurstbrötchen, ein Ei und einen schwarzen Kaffee. Kauend beobachtete ich eine alte Frau, die mit der Geschwindigkeit eines Stundenzeigers von Grenzpfahl zu Grenzpfahl schlich. Dann fuhr ein Bauer mit seinem Traktor vor, zerdrückte seine Zigarette am Hinterreifen und begrüßte den Kassierer in der Tankstelle mit Handschlag. Ich sah den Vorsitzenden des Anglervereins aus einem Bulli steigen. Er trug eine weiße Hose, eine grüne Jacke und einen Hut. Er tankte Diesel, kaufte 2 Schachteln HB und eine Flasche Weizenkorn. Er begrüßte mich nicht, aber er grüßte einen anderen Autofahrer, der das gleiche trug. Ich bestellte einen 2. Kaffee. Neben der Landstraße überholte ein Radfahrer die Oma, die noch immer durchs Bild schlich. 4 Männer fielen in die Tankstelle ein und begannen, das Bierkistengebirge in der Mitte abzubauen. Der Vorsitzende des Anglervereins wechselte ein paar Worte mit einem Kombifahrer in Trainingshose. Ich hörte, wie sie über einen Uli sprachen und sich darin einig waren, dass der es in diesem Jahr aber endlich mal verdient hätte. Gleich würden sie alle zu einem von Bierbuden gesäumten Platz pilgern, in dessen Mitte eine Stange mit einem Holzadler an ihrem Ende in den Himmel ragte. Auf diesen Vogel würden sie schießen, dabei trinken und das ganze Schützenfest nennen. Ich konnte mir vorstellen, dass die Aussicht darauf an einem sonnigen Julimorgen wie diesem ihren Reiz hatte. Ich glitt in einen Tagtraum, in dem der Vorsitzende des Anglervereins mich fragte, ob ich nicht Lust hätte mitzukommen. In diesem Traum duzten wir uns. Er hieß Kalle. »Komm mal mit zum Wagen«, sagte Kalle und deutete auf seinen Bulli. Er öffnete die Heckklappe. Im Kofferraum lag eine Ersatzuniform, zufällig in meiner Größe. Auch der Hut mit dem Dackelhaarpinsel passte auf Anhieb. Kalle öffnete 2 Dosen Wimmerländer. Es zischte. »Los geht's«, sagte er. Ich freute mich. Kalle schnipste seine Zigarette auf den Boden. Die Tankstelle begann zu brennen. Dann endete der Traum. Ich sah, wie Kalle in seinem roten Bulli vom Hof fuhr. Eine Zigarette flog aus dem Fenster und landete auf dem Grünstreifen. Mein Telefon klingelte. »Moin, Carsten, was gibt's?« »Schlechte Nachrichten.« »Was ist los?« »Norbert hat sich krank gemeldet.« »Was hat er denn?« »Er sagt, ihm sei ein Regal auf den Kopf gefallen.« »Und was bedeutet das?« »Er kann nicht zum Schützenfest.« »Scheiße, na, dann ruf jemand anders an.« »Mach ich ja gerade.« »Was? Nein, das ist nicht dein Ernst.« »Ich hab's überall versucht.« »Was ist mit Karl?« »Will zum Schützenfest und ist schon am Vorglühen.« »Und Hermann Noltenhans?« »Auch beim Schützenfest, will aber nicht drüber schreiben.« »Dann biete das Doppelte.« »Nützt nichts.« »Und die ganzen Schüler? Geht keiner ran.« »Ach nee. Was ist mit Pohlmann? Der hat doch auch Dienst.« »Der macht den Späten. Tut mir leid, du bist der Einzige, der in Frage kommt. Aber komm, so schlimm wird's schon nicht werden.« »Naja, das habe ich vor der Prunksitzung auch gedacht.« »Die hast du ja auch überlebt. In 1,5 Stunden geht's los. Vor 12:30 kommt der Vogel aber nie runter.« »Und wo muss ich hin?« »Die Borkendorfer Straße runter, hinter der alten Ziege links. Und dann immer den Uniformierten hinterher. Die Vogelstange steht irgendwo in so einem Waldstück.« »Ich werd's versuchen. Und wenn ich bis 4 nicht zurück bin, ruf am besten die Polizei.« »Das hat heute eh keinen Sinn. Die sind auch alle da. Uli Rennermann will den König schießen.« »Wer ist Uli Rennermann?« »Wirst du gleich sehen.« Vor der Abzweigung zum Schützenplatz staute sich der Verkehr auf mehrere 100 Meter. Mit so vielen Menschen hatte ich nicht gerechnet. Der Fußgängerstrom floss zäh über die Landstraße. Familien mit kleinen Kindern, Jugendliche mit Mixbiergetränken, Menschen mit hässlichen Frisuren. Es war wie vor einem Pur-Konzert. Mittendrin die Schützen in ihren weißen Hosen. Immer wieder hupte irgendwer und auf dem Bürgersteig hob jemand die Hand. Aus den geöffneten Seitenfenstern riefen sie sich zu, man werde sich ja gleich wohl noch sehen. Und wenn einer der Fußgänger auf dem Radweg mit seiner Hand am Ohr rumfuchtelte, um zu signalisieren, dass er nichts verstanden hatte, antwortete er darauf trotzdem automatisch richtig, indem er ebenfalls rief, wir sehen uns später. Ich parkte auf einer Wiese und reihte mich in den Strom ein, der kurz vor dem Festzelt in einem Pulk mündete, der sich zwischen einem Bierkarussell, einem Backfischstand und Johnnys Schießbude drängte. Die Fischbude stand da, als wäre sie unsichtbar. Das Bierkarussell schirmte die Schützen ab. Johnny lud gerade ein Gewehr nach, dann überreichte er es einem Kind. Ich sah ein paar bekannte Gesichter, aber niemanden, der mir helfen konnte. Ich folgte einer kleinen Schneise in den Wald. Dort standen die uniformierten Männer wie betrunkene Förster im Wald und entleerten sich. Am Ende des Weges tat sich eine Lichtung auf. Ich sah die Vogelstange. Auf der Wiese davor schraubte ein schwitzender Mann an einer Gewehrstütze. »Moin«, sagte ich. Der Mann schaute hoch, sagte ebenfalls »Moin« und schraubte weiter. Auf einer weißen Tischdecke glänzten vier Gewehrläufe in der Sonne. Das schwarze Metall ermattete, als sich eine Wolke vor die Sonne schob. Durch den offenen Wald blies ein leichter Wind. »Wann geht's hier los?«, fragte ich. »Halbe Stunde«, sagte der Mann, ohne mich anzusehen. Ich setzte mich auf einen Stein und wartete. Am Bierkarussell hieften die Kellner ohne Pause Gläser auf die Theke. Die Schützen nahmen sie, tranken sie leer und stellten sie nur Sekunden später zurück. Der Platz vor der Vogelstange füllte sich langsam und erst kurz vor dem Beginn des Wettschießens schien auch die magnetische Wirkung der Biergläser nachzulassen. Die grünen Jacken mischten sich in Grüppchen unter die wartenden Familien. Kinder standen staunend vor dem großen Holzvogel, den der schwitzende Mann mit einer Winde bis zum Ende der Stange hochzog. Dann wischte er sich den Schweiß mit dem Ärmel von der Stirn, nahm eines der Gewehre und lud es durch. Es sah aus wie ein magisches Ritual. Ich fühlte mich wie in einer fremden Welt. Rundherum die Uniformierten, vor mir die Vogelstange und auf einer Bank am Rande des Rasenstücks Sebastian Grüner. Mit ihm zusammen hatte ich mein Volontariat bei der Zeitung begonnen. Ein halbes Jahr lang hatten wir uns jeden Tag gesehen, seitdem gar nicht mehr. Ich war nicht überrascht, ihn hier zu treffen. Sein Name stand ständig in der anderen Zeitung. Er wusste ebenfalls, dass ich in Borkendorf gelandet war. Als er mich sah, stand er auf und kam auf mich zu. »Dass ich dich nochmal wiedersehe«, sagte er und umarmte mich. »Und vor allem hier«, sagte ich. Wir lachten. »Was machst du?«, fragte er. »Ich bin ja jetzt beim Boten hier«, sagte ich. »Hab ich schon gesehen. Fest?« »Nee, Schwangerschaftsvertretung. Für ein Jahr. Und du?« »Unbefristet. Ich sag immer, lebenslänglich.« Jetzt lachte er etwas lauter als ich. Vor der Vogelstange hatte sich eine kleine Schlange gebildet. Es schien loszugehen. Ein dicker Rothaariger nahm die Flinte, legte an, es knallte, durch die Menge ging ein Raunen, aber zu sehen war nichts. Der Rothaarige sah irritiert dem Schuss hinterher. Aber er hatte nicht mal die Scheibe hinter dem Holzvogel getroffen. Der Schwitzende reichte dem Nächsten das Gewehr. Ein kleiner Dünner mit Zigarette nahm die Waffe. Die Kippe hing lässig in seinem Mundwinkel, als er zielte. Er schoss, es staubte, wieder Raunen. Der erste Treffer, ein kleiner Applaus. »Was passiert denn hier jetzt eigentlich genau?«, fragte ich. Grüne beschrieb mir den Ablauf in allen Einzelheiten und ich begann zum ersten Mal den Sinn eines Schützenfests zu erahnen. Wer den Vogel von der Stange holte, suchte sich eine Königin aus, die nicht seine Frau war, diese aber 3 Tage lang bei allen Zeremonien ersetzen würde. Für viele war offenbar schon das ein großer Anreiz. Aber es war längst nicht alles. Am ersten Abend zog das Paar in Uniform und Ballkleid durch ein Spalier aus Schützen ins Zelt ein, wo es mit Freunden, die ebenfalls mit allerlei Titeln bedacht wurden, an einer exponierten Tafel Platz nahm. Der erste Tanz gehörte dem Königspaar. Danach ging es mit Alkohol weiter. Alle tranken, als ginge um Mitternacht die Welt unter. Das gehörte natürlich nicht zur Zeremonie, hatte sich aber so eingebürgert. Am nächsten Morgen dann versammelte sich die gesamte Kompanie, so gut es ging, vor dem Haus des alten Schützenkönigs, um den mit dem schiefen Getröte der Musikkapelle aus dem Bett zu holen. War das gelungen, wurde das mit Bier gefeiert, nach dem Frühstück dann auch wieder mit Schnaps. Irgendwie retteten sich die Schützen dann bis zum Festball am Abend über den Tag. Die meisten überbrückten die Zeit mit Alkohol, zumal sich das gut mit der Parade verbinden ließ, die zwischendurch auf dem Programm stand. Auf dem Festball dann wurde wieder getrunken, bis ein weiteres Mal die Lichter ausgingen. Am dritten Tag hatten die Junggesellen ihren Auftritt. Sie warfen ihren König mit Schuhen aus. Auf was sie warfen, konnte Grüne nicht mehr sagen. Das war aber nicht so wichtig, denn auch dieses Ritual diente nur als Zwischenspiel. Direkt im Anschluss begann das nächste Gelage. Und damit in diesen 3 Tagen nichts schief ging, übte der Verein den 150 Jahre alten Ablauf in jedem Jahr schon an den 2 Wochenenden vor der eigentlichen Feier. Im Wesentlichen bestand die Übung aus Stellproben mit sich anschließender Sauforgie. Das ganze Dorf freute sich geschlossen auf dieses Fest, das alles zusammenhielt, aber auch viele Zerwürfnisse produzierte. Fast immer ergaben sich neue Verbindungen zwischen Männern und Frauen, die vorher noch nicht absehbar gewesen und unter den gängigen Moralvorstellungen auch nicht zulässig waren. Übrig blieben oft nur Gerüchte, Tratsch und leerstehende Einfamilienhäuser. Der große Haken an der Sache für den Schützenkönig war, er musste alles bezahlen. Deswegen beteiligte sich nur eine überschaubare Zahl am Schießen. Von einem ehemaligen Titelträger, der sich inzwischen in der Privatinsolvenz von seiner Regentschaft erholte, wusste Grüni, dass der ganze Spaß gut 25.000 Euro verschlang. Das schränkte den Kandidatenkreis ein, aber bislang hatte sich noch immer jemand gefunden, der genügend Geld auf der hohen Kante hatte oder für einen Moment vergessen konnte, dass das nicht der Fall war. Ein Mit-50er mit viel Elan, einer breiten Pilotenbrille und Mini-Pli griff den Gewehrlauf mit der rechten Hand. »Der Friseur Hansen, der könnt's heute werden«, sagte Grüni. Hansen schoss hoffnungslos in die Wolken. Grüni hatte eine Erklärung. Finanzielle Probleme. »Soll ziemlich knapp bei Kasse sein«, sagte er. Trotzdem habe irgendwer erzählt, er wolle den Vogel heute abschießen. Nach 20 Minuten verloren die ersten Kinder das Interesse. Sie schlängelten sich an den Beinen ihrer Eltern vorbei in den Wald, wo sie zwischen den pinkelnden Schützenbrüdern Fangen spielten. An der Vogelstange passierte nicht viel. Große, kleine, schmale und breite Männer zielten auf den Holzvogel. Manchmal staubte es. Meistens verhallte der Schuss zwischen den Bäumen. »Gleich kommt Blacky Bräuner«, sagte Grüni und deutete auf einen stämmigen Typen mit fusseligen Haarresten über den Ohren. Er stand in der Schlange wie ein Türsteher. Verschränkte Arme, die Beine breit. Ging es voran, setzte er erst einen Fuß nach vorn und zog das andere Bein nach, als hätte er Probleme mit den Gelenken. Bräuner war eher blass als schwarz. »Warum heißt der denn Blacky?«, fragte ich. »Hab ich auch mal gefragt. Fußball. Der war Verteidiger beim Borkendorfer FC. Am Ball nicht ganz so sicher, konnte aber ziemlich gut grätschen und hat davon wohl auch oft Gebrauch gemacht. Bei Regen sah er dann nach dem Spiel eben dementsprechend aus«, sagte Grüni. »Ist das auch einer der Kandidaten?« »Hab ich jedenfalls gehört.« Bräuner zielte nur kurz, drückte ab und knallte dem Vogel die Patrone genau in den Rumpf. Etwas später hätte er den Vogel mit dem Schuss vielleicht von der Stange geholt. Grüni hatte den nächsten Aspiranten entdeckt, den Versicherungsmakler Derksen, der in der Schlange ebenfalls auf seine Chance wartete. Er diskutierte mit seinem Hintermann. Es sah aus, als versuche er, etwas zu erklären. Derksen zählte an 3 Fingern irgendetwas auf. »Verkauft wohl grad was«, sagte Grüni. Er wusste von Derksen erfolglosem Versuch, Karnevalsprinz zu werden, und schloss daraus auf seine Ambitionen auf die Schützenkrone. Hinter Derksen stand Uli Rennermann, von dem Carsten am Telefon erzählt hatte. Er war Verkehrspolizist und daher im Dorf nicht besonders beliebt. Grüni erzählte, er wolle schon seit Jahren Schützenkönig werden. Und es gab einige, die das gern verhindert hätten. Aber das war gar nicht nötig. Rennermann schoss schon seit Jahren vorbei. Nach einer Stunde wurde die Schlange vor dem Schießstand kürzer. Derksen redete auf einen anderen Schützen ein. Bräuner wartete mit Biergläsern in beiden Händen. Der Friseur Hansen starrte auf den Boden und Uli Rennermann fuhr sich nervös mit dem Zeigefinger über seinen Schnauz. Er war als Nächster dran. Zum Schießen legte er den Hut ab. Sein Kopf sah aus wie ein Stück Rasen, auf dem 2 Wochen lang ein Zelt gestanden hatte. Rennermann legte an, kniff das rechte Auge zusammen und rutschte beim Schießen so unglücklich ab, dass der Schuss das Zepter des Holzvogels traf. Es fiel auf die Wiese. Rennermann war so überrascht, dass er sich das Gewehr nochmal ansah. Der Kandidatenkreis engte sich weiter ein. Blacky Bräuner wankte inzwischen so bedenklich, dass er wahrscheinlich längst mehrere Vögel sah und die Wahrscheinlichkeit, ausgerechnet den richtigen zu treffen, wohl immer kleiner wurde. Die ersten Familien marschierten durch das kleine Waldstück zurück zum Vorplatz. Auch bei den Schützen auf der Wiese nahm das Interesse ab. Hin und wieder schaute einer rüber zum Schießstand, wo Rennermann, Hansen, Bräuner und Derksen sich reihum das Gewehr in die Hand gaben. Der schwitzende Mann sah auf die Uhr. Derksen nahm die Waffe, grinste und donnerte den Schuss mit großer Geste daneben. Uli Rennermann traf das Gerüst hinter dem Vogel, Bräuner den Himmel. Der schwitzende Mann schien ein Problem mit dem Gewehr zu vermuten. Er klappte den Lauf um, ließ ihn wieder einrasten, legte das Gewehr an, richtete es auf die Stange, sah es sich von der Seite an, fand aber offenbar keinen Fehler. Während er noch das Gewehr überprüfte, fiel der durchsiebte Vogel von der Stange. »Das gibt's doch nicht«, sagte Grüni. Die Schützenkapelle spielte auf. Der schwitzende Mann breitete die Arme aus, um zu signalisieren, dass er mit der Sache nichts zu tun hatte. Kinder trugen den Holzklumpen davon. Die Verwirrung war groß. »Und wer ist jetzt Schützenkönig?«, fragte ich. »Ich habe keine Ahnung«, sagte Grüni. »Und was machen wir jetzt?« »Paul Kali fragen.« Kali stand neben dem Toilettenwagen und telefonierte. Er war der Pressewart des Vereins und in diesem Fall ziemlich ratlos. Ohne unsere Frage gehört zu haben, hob er die Schultern. Als er das Gespräch beendete, klingelte das Telefon gleich wieder. »Ich kann es euch nicht sagen. Müsst erwarten«, sagte er. Außer den Musikern schien niemand zu wissen, was jetzt zu tun war. Paul Kali war plötzlich weg. Als er zurückkam, brachte er Bier mit. »Wir schauen das jetzt in den Statuten nach. Aber das wird jetzt erstmal dauern«, sagte er. Das Problem sei, die Statuten lägen beim Vorsitzenden zu Hause und der könne nicht mehr fahren. Deswegen sei ein Taxi unterwegs. Ist wohl besser, wenn ihr später nochmal wiederkommt. Zurück in der Redaktion warf ich meine Tasche auf den Tisch und sagte, Scheiße. Hast du dich verfahren? Fragte Carsten. Hör bloß auf, ich muss gleich nochmal dahin, sagte ich. Er fragte, was denn passiert sei. Als ich es ihm erzählte, wollte er es nicht glauben. Ich musste 2-mal versichern, dass es stimmte. Und was machen wir jetzt? Fragte ich. Ich weiß es nicht, sagte Carsten. Gegen 6 rief Paul Kali an. Er hatte noch immer keine Antwort. Aber kannst dich schon mal auf den Weg machen, sagte er. Im Festzelt war alles für den Abend hergerichtet. Weiße Tischdecken, Aluaschenbecher, Blumengestecke. Kali lehnte an der Tür. Grüni stand daneben. Wat ne Aufregung, sagte Kali. Und wer wird's? Fragte ich. Schwierig, schwierig, sagte Kali. Der Vorsitzende war inzwischen mit dem Taxi zurück. Von ihm wusste Kali, dass sie den Rest vom Vogel eigentlich wieder hochziehen und neu abschießen lassen mussten. Aber das geht nicht. Den haben die Kinder mitgenommen, sagte er. Den Fall sahen die Statuten nicht vor. Dann bleibt ja nur Bräuner. Der hat als letztes geschossen, sagte Grüni. Oder Rennermann. Der hat als letztes getroffen, sagte Kali. Das sei jetzt zu klären. Und was sagen die beiden? Fragte Grüni. Das ist ja das Problem, sagte Kali. Bräuner hatte sich während des Schießens mit Schnaps erledigt, Rennermann danach. Er war davon ausgegangen, dass er es wieder nicht geschafft hatte. Kalis Telefon klingelte. Er nahm den Anruf entgegen, hörte zu, legte auf und sagte, »So, jetzt müssen wir Rennermann die neue Sachlage erklären.« »Der wird sich freuen«, sagte Grüni. aber Rennermann war nicht zu finden. Kali hatte ihn zuletzt am Schießstand gesehen, doch da war er nicht mehr. Rennermanns Handy klingelte lange. Dann meldete sich der Anrufbeantworter. Auch zu Hause nahm niemand ab. Kali rief in den Saal, »Ich suche den neuen Schützenkönig. Wer ist es denn geworden?« rief einer zurück. »Unser bester Mann«, rief Kali. Alle wussten, wer gemeint war. Gesehen hatten sie Rennermann trotzdem nicht. Er war verschwunden. »Wir müssen die Polizei anrufen«, sagte Grüni. Darauf waren wir gar nicht gekommen. Und auf der Wache sagte tatsächlich einer seiner Kollegen, »Ja, den haben wir eben abgeholt. Dem geht's aber nicht so gut.« »Sagen Sie ihm, er ist Schützenkönig. Er wird hier gebraucht«, sagte ich. »Warten Sie mal. Ich glaube, das hat er gar nicht mitbekommen«, sagte der Polizist und legte den Hörer zur Seite. »Uli! Uli!« rief er. »Uli, da ist jemand dran, der sagt, du bist Schützenkönig.« Rennermann antwortete irgendwas, aber es war nicht zu verstehen, was er sagte. »Schützenkönig«, rief sein Kollege nochmal. Dann nahm er wieder den Hörer, sagte, da sei gerade nicht viel zu machen, aber sie würden versuchen, ihn wieder herzurichten und ihn dann vorbeibringen. Eine Viertelstunde später fuhr das Polizeiauto mit Blaulicht auf den Parkplatz und bremste vor der Schießbude. Die Fahrertür öffnete sich, ein Polizist stieg aus und sagte, »Moin«, »Er will's nicht glauben.« Aus dem Auto rief Rennermann, er müsse uns leider bitten, auszusteigen. »Soll ich ihn hier lassen?« fragte der Polizist. »Wir kümmern uns um ihn«, sagte Kali. Rennermann weigerte sich, auszusteigen. »Komm, Uli, raus jetzt«, sagte der Polizist. »Ich werde mein Haus nicht verlassen«, rief Rennermann. Schließlich stieg er doch aus, schwankte in Richtung Schießbude und sackte vor einem Zaun zusammen. »Scheiße, wie kriegen wir den denn jetzt wieder hin?«, sagte Kali. »Ich würde sagen, mit Wasser«, sagte Grüni. Es war die einzige Möglichkeit. Kali ließ einen Eimer Wasser holen. Die Ladung Wasser warf Rennermann gänzlich um. Er lag auf dem Parkplatz und bewegte sich einen Moment lang gar nicht mehr. Dann richtete er sich auf und gewann etwas Körperspannung zurück. Nach dem zweiten Eimer Wasser war er wieder ansprechbar. Es war kurz vor 7. Um 8 begann der Königsball. Um eine halbe Stunde ließ der Beginn sich sicher verschieben, aber mehr Zeit war kaum rauszuholen. Spätestens um 8:30 musste der König mit seiner Gemahlin ins Zelt marschieren. Und das war das nächste Problem. »Wir haben keine Frau«, sagte Kali. »Wie, ihr habt keine? Eine von den ganzen Weibern wird das doch wohl machen«, rief Grüni. Paul Kali sah zu Rennermann, der neben der Schießbude erfolglos versuchte, seine Arme aus der nassen Jacke zu ziehen. »Vielleicht doch nicht so einfach«, sagte Grüni. »Heidi Große-Wilms, Marion Schlüter, Claudia Warnke haben wir alle schon gefragt«, sagte Kali. »Und mit Ines Meesters tut man Rennermann keinen Gefallen, was?«, sagte Grüni. »Ines Meesters«, murmelte Kali, nahm sein Handy und wählte eine Nummer. Als jemand abnahm, sagte er, »Du, frag doch mal die Ines, ob die's macht.« Kali legte auf und nickte. Kurz darauf kam eine SMS. Kali zeigte sein Telefon. »Ich bin dabei. Lieben Gruß, Ines.« Um 7:45 stand Uli Rennermann zu Hause unter der Dusche. Ines Meesters stieg auf dem Zeltplatz aus einem Taxi. Sie sah ganz normal aus. Ich fragte mich, was so schlimm an ihr gewesen sein sollte. Sie trug eine Brille mit roten Bügeln, ein blaues Abendkleid und sie lachte. »Super, dass du so spontan bist«, sagte Kali. »Wie seid ihr denn auf mich gekommen?«, fragte Ines, beantwortete die Frage aber selbst. »Hab da sicher gedacht, die Ines hat viel Zeit. Die feiert gern, die hat auch ein hübsches Kleid im Schrank. Die gibt als Schützenkönigin sicher eine gute Figur ab, was?« »Stimmt ja auch.« »Wo ist denn der Uli? Warum hat er nicht selbst angerufen? Sicher im Stress, was?« »Der weiß noch nichts«, sagte Paul. »Wie, der weiß noch nichts? Bin ich eine Überraschungskönigin oder was? Ach, der Uli, das ist einer. Wo ist er denn jetzt? Sicher auf dem Weg, was? Sicher viel Stress, ne?« »Wir hatten ein Problem«, sagte Kali. »Ein Problem? War alles ein bisschen knapp heute, was? Hab da vergessen, Uli zu fragen, wer seine Königin sein soll? Und dann ist er schon nach Hause, alles vorbereiten, was?« Sagen wir mal so, es war nicht absehbar, dass Uli König wird. Er hat nämlich nicht getroffen. Und nachher war er, nicht mehr ganz bei der Sache. Da fiel auch Ines Meesters nichts mehr ein. Paul Kali erzählte, wie Rennermanns Kollegen ihn vorbeigebracht hatten und dass er jetzt unter der Dusche stand. Ines Meesters sagte, da werde der Uli sich aber freuen, wenn er gleich sehe, wer seine Schützenkönigin sei. Ja, da wird er sich sicherlich freuen, sagte Kali. Langsam wurde die Zeit knapp. Viele Gäste waren schon da. Grüni und ich brauchten noch ein Foto, aber vom Schützenkönig war weit und breit nichts zu sehen. Irgendwann bog ein alter Passat auf den Parkplatz. Aus der Seitentür stieg der halbwegs wiederhergestellte Uli Rennermann. Er wirkte benommen, konnte aber widersprechen. Dass Ines Meesters in Abendgarderobe auf dem Parkplatz wartete, schien ihn nicht zu verwundern. Paul Kali sagte, sie hätten ihm schon mal eine Königin ausgesucht. Als Ines Meesters Rennermann um den Hals fiel, begriff er, um wen es sich handeln musste. Er sah sie an, als würde er gern wieder in seinen alten Zustand zurückgleiten. Ines Meesters legte den Arm um seine Hüfte und schob ihn in Richtung Festzelt. »Wollen wir dann schnell das Foto machen?«, fragte Grüni. Kali sagte, dann müsse er den ganzen Hofstaat zusammentrommeln. Das klang nach viel Aufwand, ließ sich aber nicht vermeiden. Nur deshalb waren Grüni und ich ja da. Und so aufwendig war es dann doch nicht. Alle Pärchen, die Kali suchte, fand er am Bierwagen. Er dirigierte die ganze Entourage ins Festzelt. »Dann machen wir das doch gleich hier«, sagte Kali. Die weiße Zeltplane war kein schöner Hintergrund. Aber am Eingang schien das Licht noch am hellsten und Rennermann konnte sich an der Wand festhalten. Kali brachte das Königsornat und einen Blumenstrauß. Die schwere Kette wollten sie Rennermann dann aber doch nicht zumuten. Kali nahm sie wieder mit. Grüni versuchte, die Pärchen so aufzustellen, dass alle auf dem Bild zu sehen waren, aber egal, was er sagte, sie stellten sich so auf, dass irgendwer irgendwen verdeckte. Schließlich gab Grüni auf und sagte, wer aufs Foto will, stellt sich so hin, dass er die Kamera sieht. Plötzlich ging alles wie von selbst. Ines Meesters schmiegte sich an Uli Rennermann, der so benommen aussah, als sei er von einem Stein am Kopf getroffen worden. Nach dem Foto gratulierte ich Rennermann und fragte, wie er sich denn jetzt fühle als neuer Schützenkönig. Er sah mich mit roten Augen an und sagte, ich glaube, ich muss erst mal wieder nüchtern werden, um das alles zu begreifen. Dann kam irgendwer von der Seite, schlug ihm auf den Rücken und sagte, Uli, und jetzt wird gefeiert.